Bitte noch kurz mit uns. Danke, Vater, dass wir durch Jesus dich als Kinder anbeten dürfen und dass du uns diesen Raum der Sicherheit schenkst. Und danke, dass wir durch deinen guten Heiligen Geist dein Wort verstehen können. Schließ du dein Wort auf und schenk du uns offene Ohren, Herzensohren zum Hören. Amen. Ja, es gibt wenige Themen, die in der öffentlichen Debatte, die mit so viel emotionalem Sprengstoff gefüllt sind, wie all das, was mit Rolle von Mann und Frau verbunden ist, oder? Ob es ums Betreuungsgeld ging, wo der Bundestag sich sowas gestritten hat, dass sie dann abbrechen musste, oder die Frage nach der Quotenregelung, oder, über das Miteinander von Mann und Frau wird in unserer Gesellschaft heftig gestritten und da herrscht auch vieles an Verwirrung. Und wir brauchen dringend biblische Perspektive zu diesem Thema. Ich finde es erstmal eigenartig, wie wir in unserer Gesellschaft darüber reden. Die Art und Weise wie. Ja. Einerseits ist der Mainstream, der politische Mainstream darauf ausgerichtet, nach der Leitlinie Chancengleichheit und Gleichstellung von Mann und Frau. Gleichstellung. Das ist ja auch erstmal ein total wichtiges und gutes Thema. Zu sagen, wir wollen, dass alle Menschen, egal ob Mann, ob Frau, gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten haben. Das ist absolut wichtig und richtig. Aber das geht so weit in unserer Gesellschaft, dass man es vermischt mit diesem Gedankengut. Es ist gut, wenn die Unterschiede in den Geschlechtern möglichst total nivelliert werden und wir gar keinen Unterschied mehr haben zwischen Mann und Frau. Also wir leiden zum Beispiel als Gesellschaft darunter, wir müssen darunter leiden, wenn im Studienfach Maschinenbau nur 1% der Studienanfänger Frauen sind oder nur Frauen Pädagogik studieren. Ja, das ist ja noch okay. Aber dann kommen wir auf der anderen Seite, wenn wir über Beziehungen gehen, dann liest unsere Gesellschaft, kein christliches Buch, seit Jahren den Bestseller zu Beziehungen. Männer sind anders, Frauen auch. Oder warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören. Und das sind Bestseller unserer Gesellschaft. Und was lesen wir da? Männer sind anders und Frauen auch und ist gut so. Und das bringt eine gewisse Spannung mit sich, die ich nur mal in der Gesellschaft beobachte, ohne das zu bewerten. Worauf will ich hinaus? Ich möchte verdeutlichen, dass diese Frage, was ist eigentlich ein Mann? Was ist eigentlich eine Frau? Diese Frage kann unsere Gesellschaft nicht wirklich beantworten. Was der Mensch ist oder die Frage, welche Rolle Mann und Frau haben, kann auch die Wissenschaft nicht beantworten. Wir können wissenschaftlich erklären, wie ein Mann oder eine Frau genetisch funktionieren. Das können Wissenschaftler untersuchen. Lest mal rein in die Hirnforschung und ihr werdet merken, dass unsere Wissenschaftler sagen, Mann und Frau sind im Gehirn unterschiedlich. Und jetzt sage ich nicht besser oder schlechter, sondern anders. Total. Die das erklären. Ja? Die Frage, wer ist der Mensch, ist nicht zu trennen von der Frage, wer hat den Menschen gemacht? Und meine Frage, wo wir mit ganz unterschiedlichen Kontexten heute Morgen sind, was ist deine Antwort darauf? Wo gehst du hin, wenn du nach diesen existenziellen Fragen für dich eine Antwort suchst? Woher hast du deine Antwort? Wo gehst du hin? Und wie gehst du damit um in diesem Spannung, wo du nicht alle Meinungen der Gesellschaft übereinbringst und wo du Kinder lehren musst, wenn du welche hast, oder hier im Kindergottesdienst, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Und deshalb hat das zusammen, wir glauben, Gott hat uns gemacht und deshalb müssen wir zurückgehen als Christen an den Anfang und wir schauen heute Morgen zurück in die Bibel, zurück zu den Anfang. Wie geht die ganze Geschichte los? Schöpfungsgeschichte. Wie hat sich das Gott mit Mann und Frau eigentlich vorgestellt? Und lass uns da heute Morgen mal etwas hineinspüren und nicht schwarz-weiß reden, sondern hineinspüren, was ist spezifisch männlich? Was ist eher weiblich, ohne Rollen festzulegen? Das haben wir, das brauchen wir nicht. zur Abgrenzung. Es ist kein Versuch, nochmal, ich sage das ganz wichtig, auch für die Leute am Livestream, es ist kein Versuch, fest zu definieren, so sind alle Männer aus und so sind alle Frauen aus. Weit gefehlt. Geht hier nicht um Gesetzlichkeiten, sondern etwas nachspüren. Was ist denn der Herzschlag des Schöpfers hinter dieser Unterschiedlichkeit von Mann und Frau? Und wie können wir als Männer und Frauen davon profitieren? Oder auch zu hören, wo kann ich als Mann noch lernen in meiner Rolle als Mann? Und das möchte ich in meiner Identität. Was heißt es, Mann zu sein für mich jetzt zwischen 50 und 60? Was heißt es, für Frau zu sein, also nachzuspüren? Starten also mit der Schöpfungsgeschichte und ich lese uns vor 1. Mose 1, 27 bis 28. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Was ist die erste und grundsätzlichste Aussage, die Gott über den Menschen macht hier? Was ist das? Nach seinem Bilde, genau. Der Mensch ist Abbild Gottes. Das ist wichtig, denn vorher hat Gott schon alles Mögliche geschaffen und darüber sagt er das nicht. Und hier über den Menschen sagt er das aus. Abbild. Oder anders übersetzt, vielleicht für uns besser übersetzt, als persönliches Gegenüber von Gott geschaffen. Ich habe hier mal ein Auge eingeführt als Symbol für Gott, das Dreieck mit dem Auge. Und das Erste, was er dem Menschen sagt, als Gegenüber von Gott, als Krone der Schöpfung, als sein Gegenüber, auf ihn ausgerichtet, geschaffen. Das ist sehr fundamental, denn bevor irgendetwas anderes gesagt wird, was der Mensch tun soll, welche Regeln er für sein Leben hat, wie alt er wird, das ist, wenn du nichts mehr weiter verstehst, behalte das. Ich bin als Abbild Gottes, ihm als Gegenüber geschaffen. Das ist die tiefste und fundamentalste Aussage über dich, die je gemacht werden kann. Du bist nicht in erster Linie Sohn oder Tochter deiner Eltern. Du bist nicht in erster Linie Ehepartner oder Single. Du bist nicht in erster Linie Angestellter oder Chef oder Arbeitsloser. Das Erste und Fundamentalste, was über dich gesagt ist, ich bin ein Geschöpf Gottes. Eines Tages werden alle Menschen, mit denen wir uns identifizieren, sterben. Und eines Tages wirst auch du sterben und ich auch. Aber unsere ewige Identität und Würde bleibt. Diese Würde kommt daher, dass sich dieser ewige Gott als ein Gegenüber, dass er sich uns als Gegenüber erschaffen hat, um in einer ewigen Beziehung mit dir zu leben. Und weil das so ist, ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Jesus sagt, als er gefragt wird, was ist das erste Gebot? Das erste und wichtigste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das erste Gebot. Das kommt daher, dass wir als Gegenüber geschaffen sind. Darin kommen wir in unsere Berufung. Und jeder Mensch, der das nicht tut, lebt noch außerhalb von seiner Berufung. Dialogpartner von Gott. Das ist das Wichtigste, was ich erst einmal über mich wissen muss. Ich bin als Gegenüber von Gott geschaffen. Ja? Und ich definiere mich auch nicht über etwas anderes. Ich definiere mich nicht über Erfolg oder Misserfolg, über Krankheit oder Gesundheit, über verheiratet oder nicht verheiratet oder whatever, jung oder alt. Geschaffen für Gott als Ebenbild. Das ist meine Grundberufung. Und was sagt er dann als Zweites? Und deshalb zeigt es eben, dann geht es weiter. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Damit wir das nicht vergessen, wird das nochmal betont. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und dann heißt es sofort, als Mann und Frau schuf er sie. Mann und Frau werden hier in einem Atemzug als Abbild Gottes genannt. Und Mose macht damit deutlich, in der Eigenschaft Frau zu sein, in der Eigenschaft Mann zu sein, sind wir Abbild Gottes. Sie sind beides gegenüber Gottes. Abbild Gottes, und zwar als Mann und als Frau. Und das ist überaus bedeutsam, denn damit ist gesagt, der Mann ist eine Art und Weise, Gott abzubilden. Und die Frau ist eine andere Art und Weise, Gott abzubilden. Und das ist nicht so. Ja? Beide sind Abbilder Gottes. Im Wesen einer Frau ist etwas, was uns an Gott erinnert, was wir Männer nicht zeigen können. Und im Wesen des Mannes ist etwas, was uns an Gott erinnert, was Frauen nicht zeigen. Wichtig, weil wir oft denken, dass Gott ein Mann ist. Zu eurer Beruhigung oder zu eurer Enttäuschung kann ich sagen, Gott ist kein Mann. Ihr haltet euch sehr zurück. Genauso wie der Erfinder der Legosteine kein Legostein ist. Ja? Der Erfinder der Legosteine ist auch nicht rot oder blau. Ja, manchmal ist er blau, aber er ist ein Mensch. Und Gott ist kein Mann, noch kein Mensch, aber in der Weiblichkeit und in der Männlichkeit strahlt jeweils etwas von ihm auf. Und gleichzeitig kann das auch bedeuten, dass in dem Miteinander von Mann und Frau etwas aufleuchtet von Gottes Schönheit. Weil wir aufeinander hingeschaffen sind, in diesem Miteinander. Das ist ein großes Geheimnis, oder? Und es ist faszinierend. Ich will deutlich machen mit dieser Einleitung, ihr seht, um wie viel es hier geht. Das ist nicht nur Charakterkunde. Männer sind so, Frauen sind so. Nee, die Bibel sagt uns, als Mann und Frau ist der Mensch Abbild Gottes. Und wenn ich Gott ganz verstehen will und erkennen will, brauche ich das Gegenüber. Nicht nur in der Ehe, aber zusammengestellt. Und diese sexuelle Identität wird sofort nach unserem Ebenbild Gottes genannt. Ja, an zweiter Stelle. Deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass ich mit meinem Geschlecht, wie ich geschaffen bin, mich identifiziere und weiß, wie ich geschaffen bin. Ich fand das eben eine geniale, ich zitiere dich mal, ja, geniale Vorlage bei der Anbetungszeit. Alle, die sich das weiblichen Geschlecht zugeordnet wissen oder fühlen. Geniale Vorlage. Es war politisch korrekt von einem Lehrer. Genial. Richtig genial, ja. Ist das jetzt Gefühl oder ist das Geschöpf? Was sagt die Gesellschaft und was sagt die Bibel und was sagst du? Entscheidend wichtig, weil wenn hier eine Verunsicherung in deiner Geschlechtlichkeit ist, wirst du nicht zu einer stabilen Persönlichkeit werden, zu der Gott dich berufen hat. Und das sage ich nicht jetzt mit dem erhobenen Finger, sondern leidend aus der Seelsorge, weil wir wissen, wenn Menschen in ihrer geschlechtlichen Identität verunsichert sind, führt das nicht zu heilen Persönlichkeiten. Jesus möchte, dass wir hier sicher sind, weil da ist Leben drin. Guck, das ist das zweite Berufung nach der Gottesebenbildlichkeit, sind wir eben Mann und Frau. Und wir wissen, was hier auf dem Spiel steht. Okay. Gehen wir mal zum zweiten Schöpfungsbericht in 1. Mose 2. Die widersprechen sich ja jetzt nicht, diese beiden Schöpfungsberichte, sondern zeigen unterschiedliche Facetten auf. Der zweite Bericht beginnt etwas anders. Hier erschafft Gott zunächst mal den Mann. Ja? Und der ist einsam. Das ist sehr spannend, weil von keinem Tier wird das ausgesagt. Ja? Und die Frage ist doch, wieso schafft Gott einen Menschen, dem etwas fehlt? Ja, habe ich vergessen. Konnte ich nicht mehr. Warum ist das so? Ich nenne diesen nicht unwesentlichen Punkt jetzt mal Sehnsucht nach Ergänzung. Warum fädelt Gott das so ein mit diesem Gegenüber? Schaut, wie geschickt er das einfädelt. Erst benennt Gott die Not. Ja, er sagt hier, und Gott, der Herr, sprach von sich aus, ohne dass ein Mensch vorher gebetet hätte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will. Muss nicht darum beten, jetzt gib mal. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und was macht er jetzt? Jetzt schickt er erstmal alle Tiere zu Adam und lässt sie benennen. Der lässt ihn richtig arbeiten. Ja, Elefanten, Igel, Füchse, whatever da beikommt. Und Adam muss sie alle benennen. Und indem er das tut, überlegt er immer wieder, ist was für mich dabei? Nee, Elefant, Igel, Stachel, nee, ja. Ja, und indem er das tut, merkt er plötzlich, manchmal sind ja Männer kompliziert, merkt er, dass er eine Sehnsucht hat. Ja, er merkt es nur noch nicht, dann kommt, ja, aber dann heißt es hier, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entspricht. Und das schreibt eben der Mensch, ja. Gott hat die Not längst gesehen, aber der Mensch hat es noch nicht gemerkt. Und erst dann, als der Mensch es merkt, wird Abhilfe geschaffen. Gott, und jetzt sage ich etwas ganz Wesentliches, was für uns relevant ist. Gott wollte offensichtlich, dass wir als Menschen, als sein Abbild, diese Sehnsucht auch kennen. Der Mensch geschaffen mit der Fähigkeit, Sehnsucht zu empfinden. Weil Gott selbst diese Sehnsucht kennt. Gott fehlt nichts, aber in Gott gibt es Gemeinschaft. Und in Gemeinschaft ist schon dieses Spiel von sich verschenken und empfangen, aber auch von enttäuscht werden und leer ausgehen. Und gleichzeitig ist die Heilsgeschichte eine, dass Jesus Mensch wird, um sich ein Volk zu erschaffen und zu erlösen, ja sogar als Braut zu erwerben, die Gemeinde Jesu, die Braut Jesu. Und der Bräutigam hat so eine Sehnsucht nach seiner Braut und er wartet. Und von vielen, die er einlädt, auch zur Braut zu gehören, wird er enttäuscht. Enttäuschte Sehnsucht. Und Gott hat diese Sehnsucht. Und er schenkt sie seinem Geschöpf auch, die Fähigkeit, Sehnsucht zu empfinden. Manchmal so, dass du sowas von darunter leidest, dass du es nicht aushältst. Und denk daran, wenn du Sehnsucht nach einem Gegenüber hast, du hast vielleicht kein Gegenüber oder du hast einen Mann oder eine Frau, wo du merkst, er oder sie ist mir nicht in allem gegenüber. Dann wisse deine Sehnsucht eingebettet in die große Sehnsucht Gottes. Das klingt vielleicht sehr religiös. Ja, aber Gott hätte das anders machen können. Er hätte das Herz des Menschen erschaffen können, ohne diese Sehnsucht nach einem Du. Ohne Sehnsucht nach einem Gegenüber, aber er hat es nicht getan und damit macht er uns verletzlich. Genauso wie er selbst verletzlich ist. Und ich finde das bewegend, denn im Herzen Gottes gibt es eben auch diese Sehnsucht nach mir und nach dir. Nach einem Gegenüber, die nicht erwidert wird. Einfach deshalb, weil es so viele Menschen gibt, die das nicht erwidern. Da könnt ihr drüber nachdenken, wie ihr das denkt. Eine Gedankenanregung. Ich lese uns weiter. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Ich weiß, diese Stelle ist Inhalt von vielen Witzen, oder? Ich frage jetzt nicht danach, okay? Einverstanden, könnt ihr nachher im Bistro erzählen. Ja? Was hier gesagt wird, ist, das Wort für Rippe bedeutet im Hebräischen auch Seite. Die Idee dahinter ist nicht ein kleines, klitzekleines Stückchen, was beim Mann über war, sondern der Brustkorb. Das ist der Sitz von Atem, der Sitz des Herzens, also extrem nah am Herzen. Und eine Seite davon ist eher eine Hälfte als so ein Überbleibsel, ja? Kein unbedeutender Rest, sondern eher eine Hälfte. Und was die Bibel damit deutlich macht, ist, dass die beiden zutiefst zusammengehören und dass sie im Miteinander eine Einheit finden, die sie vorher nicht hatten. Nur wenn sie zusammen sind, sind sie eins. Vorher war ich halb. Und es ist wunderschön, wie der Adam dann reagiert. Deshalb musste er erst diese Sehnsucht spüren, sonst konnte er nicht diese Freude haben. Ja? Als die Eva kommt, da freut er sich richtig. Da heißt es, da sprach der Mensch, also Adam, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Also so endlich, so im Sinne von endlich mal. Ja? Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Isha, ja, meine Ische. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. In dieser kurzen Einteilung, in diesen ersten Worten des Adams an seine Frau, der sich riesig freut, zeigt sich vieles. Da zeigt sich mal ein ganz tiefer Respekt und ein ganz tiefe Wertschätzung für das Gegenüber. Adam sagt nicht, oh, du siehst ja komisch aus, habe ich ja noch nie gesehen. Hätte er auch sein können, war ja wirklich neu. Ja. Nein, da ist ganz viel Respekt, da ist nichts Fremdes. Seine Aussage, für dich wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Da ist so viel Wertschätzung drin. Bereitschaft hinzulegen. Ja, oder auch die Aussage, sie schämten sich nicht. Das ist nicht nur gemeint, ja, geht auch ohne Kleidung, ja. Sondern es ist ein tiefer Respekt für die Verschiedenheit und Schönheit in der Schöpfungsordnung. Soweit mal die Einleitung. Ja. Also eindeutig gleichwertig von Mann und Frau im Wesen Gottes geschaffen. Unterschiedlich als Mann und als Frau mit der Fähigkeit zur Sehnsucht und ein tiefer Respekt für die Verschiedenheit. Okay? Soweit mal souveräne Grundlagen. Wenn wir jetzt tiefer über die Verschiedenheit von Mann und Frau sprechen, dann wird es natürlich etwas spannender als bei den Grundlagen. Ja? Denn unsere Gesellschaft ist von dem Gender-Gedanken tief fasziniert, nämlich, dass unsere Wirklichkeit, ich mache einen kleinen Ausflug in die derzeitige Philosophie, ja, nämlich, dass unsere Wirklichkeit nicht ist, sondern von Menschen konstruiert ist. Das ist ein philosophischer Gedanke, der darauf basiert, dass zum Beispiel unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Sprachen sehen die Welt unterschiedlich. Das ist ja auch so. Ja? Aber aus dieser richtigen Beobachtung heraus hat man sich dann mehr und mehr, hat sich eine Philosophie entwickelt, die sagt, die Realität ist nicht einfach so, wie sie ist, sondern wir Menschen formen das. Und das geht mittlerweile so weit, dass man nicht mehr sagt, du bist Mann und Frau, sondern du bist geprägt als Mann und Frau. Du kannst aussteigen und kannst dir das aussuchen. Und radikal bringt man diese Verunsicherung erst in die Schulen und jetzt in den Kitas, damit man da unten eine Verunsicherung stattfindet in den Geschlechtern. Und das ist gefährlich, auch in unserer Stadt. Wenn kleine Kinder von fremden Menschen aufgeklärt werden über das, was ein Mann und eine Frau ist und dass sie sich spielerisch aussuchen dürfen, ist das eine Grenzübertretung. Und Kindeswohl steht aus meiner Sicht hier ist gefährlich. Geschlecht ist nicht gegeben, sondern wird anerzogen. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir einfach in den Sachargumenten bleiben. Und damit wir Sprache haben und nicht total ausrasten. Dem ist ja einiges wahr. Es werden in unserer Gesellschaft frauliche Rollenbilder weitergegeben, ja. Aber das Geschlecht in sich ist von Gott gegeben. Da gibt es eine Grundordnung. Und wenn wir uns da nicht abgrenzen, führt uns das wirklich in Bereiche, die krank machen. Ja, und lasst uns da einfach auch die Wissenschaft zitieren, die ist auf unserer, ja, geh in die Hirnforschung rein, geh in die Genforschung rein, in die Hormonhaushalt, ja. Die Theorie, das Geschlecht ist, so wie du dich fühlst, lässt sich nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen fundieren. Das ist eine Ideologie und sie kommt vor allen Dingen aus dem Atheismus, dass der Mensch sich selbst erfinden kann. Und dann muss der Mensch sich auch selbst erfinden und viel Spaß. Und auch da haben wir eine Geschichte, was passiert, wenn der Mensch sich selbst erfindet und sich überhebt. Ja, es verliert dem Menschen, sich selbst zu erfinden. Und dazu sind wir auch, das ist auch Würde, das ist auch in der Schöpfungsordnung, wir dürfen gestalten. Aber es gibt Grundordnungen, die sind gegeben, die sind nicht veränderbar. Und das zu unterscheiden, da schwimmt unsere Gesellschaft zurzeit. Und sie braucht uns als Orientierung. Deshalb Mut, den Mund aufzumachen. Ja. Wo ist eine atheistische Ideologie am Werk? Und wo ist einfach auch, wo können wir uns auch lernen? Weil, gehen wir weiter, ist ja nicht alles schlecht. Ja? Wir haben zum Beispiel in unserer Gesellschaft eine zunehmende Empfindlichkeit gegenüber Stereotypisierungen. Ja? Also gegen dieses Männer sind so, Frauen sind so. Und daran hat sich Kirche auch sehr stark beteiligt. Das müssen wir auch bekennen. Wenn wir miteinander reden, ja, Kirche hat in der Geschichte nicht nur positiven Einfluss auf Mann und Frau genommen. Da sind wir schuldig geworden. Das heißt noch lange nicht, dass wir das Geschlechterverständnis aufgeben dürfen, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Okay, also in dieser Spannung sind wir, müssen wir ran und nähern uns. Ja? Ich werde euch jetzt keine Liste von Eigenschaften geben, so sind die Männer, so sind die Frauen, habe ich schon gesagt, weil ihr findet auch in der Bibel keine Stereotypen. Ja? Also ihr findet da in der Bibel hochsensible Männer und ihr findet Frauen, die sind echte Kampfmaschinen. Ja? Also eine Frau, die Mann den Haupt abhaut, ja? Oder am, ja? Also Kriegsministerin ist Ursula von der Leyen, nicht die erste Frau. Die haben wir schon in der Bibel gehabt, ja? Gut, also könnt ihr richtig mal gucken. Ich möchte mich Adam und Eva nähern eher wie Archetypen. Habt ihr schon mal gehört? Archetypen? So, also in Märchen zum Beispiel gibt es den Grundarchetypen des Prinzen oder des Magiers. Immer die gleichen Personen, ja? So möchte ich mich diesen beiden ersten Menschen nähern, lernend, offen, fragend und nicht bestimmend. Ich glaube, dass es hier viel zu entdecken gilt. Und bevor ich da einsteige, möchte ich dich einfach mal fragen, wie geht es dir in deinem Frausein, in deinem Mannsein? Hat sich etwas verändert, nachdem du zum Glauben gekommen bist? Bist du gerne Mann, wenn du Mann bist? Bist du gerne Frau zur Ehre Gottes? Und weißt du, was das bedeutet, zur Ehre Gottes als Mann zu leben? Zur Ehre Gottes als Frau zu leben? Versöhnt zu sein mit den Stärken und Schwächen deines Geschlechts. Riesenthema. Dann entdecken, auf einer Entdeckungsreise. Okay, genug erklärt, fangen wir mal an. Ach so, jetzt muss ich was sagen. Die nächsten 7 Minuten rede ich zu den Männern. Ihr Frauen könnt jetzt mal Pause machen, könnt einen Kaffee trinken gehen, Toilette. Ihr könnt in 7 Minuten wieder reinkommen, dann gehen die Männer und so. Ja, also wir fangen mit den Männern an. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Sie werden sein ein Fleisch. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Erlaubt mir eine kurze Pointe am Anfang hier. Ja, diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Kleiner Ausflug. Erst Ablösung vom Elternhaus, dann Bindung an die Person, die du dir ausgesucht hast und dann Sex. Okay? Danke für eure Begeisterung. Wir haben heute oft gar keine Ablösung vom Elternhaus. Ja, dann Sex. Und dann merkt man, jetzt gibt es ein Kind, oh, jetzt müssen wir uns binden. Und das kann gut gehen, muss aber nicht. Nur ein kleiner Ausflug, das war jetzt aber nicht mein Hauptthema. Was wir hier zwischen den Zeilen über den Mann gesagt? 5 Erbteile des Mannes, 5 Erbteile des Fraus. Das erste, was, ja, die Eva ist jetzt gerade entstanden. Sie ist also wie ein leeres Blatt für den Adam. Und der Mann ergreift das Wort und spricht Identität in sie. Er sagt nicht nur, oh wow, du bist ja blond. Ja, oder brünett oder schwarz oder was auch immer. Sondern er sagt etwas über ihre Bedeutung. Er sagt, du gehörst zu mir. Du bist es wert, dass ich Vater und Mutter verlasse, dass ein Mann Vater und Mutter für dich verlässt. Du bist endlich mein Gegenüber. Und ich nenne diese Berufung eines Mannes Worte der Identität sprechen. Was Adam hier tut, ist, er ruft hervor, er bestätigt Identität von seiner Frau. Und ich glaube, das ist eine Berufung, die jeder Mann hat. Jeder Mann hat den Auftrag, seinem Gegenüber Worte der Identität, heilsamen Identität zuzusprechen. Und wenn der Mann das nicht tut, dann entsteht im Gegenüber ein Vakuum. Als Vater hat der Mann eine absolut wichtige Berufung, seinen Kindern Identität, positive Identität zuzusprechen. dem Kind zu sagen, du bist mir wichtig, du bist so schön, du bist meine Perle, du hast es drauf, kleiner Mann, du gehörst zu mir. Worte der Identität, die ihn aufrecht gehen lassen. Genauso hat der Ehemann den Auftrag und die Verpflichtung, in seine Frau Identität zu sprechen. Das bedeutet nicht zu denken, nicht nur zu denken, ich bin so froh, dass ich dich habe, sondern den Mund aufzumachen und es zu sagen. Nicht nur, schön. Ja. Männer gelten ja oft als die Stummen, dass wir das nicht über die Lippen kriegen. Frauen, ich habe euch eigentlich rausgeschickt, ne? Ja. Eben weil das angefochten ist. Weil die identitätsstiftenden Worte eines Mannes so entscheidend und so wichtig sind. Ich spreche ja heute schwerpunktmäßig von Mann und Frau, aber das ist, Männer, das ist egal, wo wir sind, auf der Arbeit, in der Schule, in den Hauskreisen, egal. Lasst uns Männer sein, die positive Identität aussprechen, ermutigen, Worte der Ermutigung und der Identität. Aber ich frage mich, wie viele Ehemänner wissen, dass ihre Ehefrauen eine beständige, verbale Bestätigung auch in ihrer Weiblichkeit brauchen? Ein Hervorrufen. Ich bin so froh, dass du meine Frau bist. Frauen müssen das hören, ihr lieben Männer. Es genügt nicht, das zu empfinden. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau gesagt, dass sie schön ist? Ein echter Mann. Ja. Boah, der ist gut. Und alle anderen schneiden jetzt schlecht ab, so, ne? Wir können das jetzt gleich auch wiederholen. Ja, dass sie Würde hat, dass sie wertvoll ist, dass du für sie da bist. Und das ist das, was Adam hier sagt und tut. Gleich zu Beginn. Worte der Identität. Wenn du ein Vater bist, sag es deinen Kindern. Das Zweite, dass der Mann in diesem Vater und Mutter verlassen als aktiv gekennzeichnet wird. Also der, der die Initiative ergreift. Ich sage damit kein bisschen, dass nicht Frauen auch aktiv sind. Quatsch, das habe ich nicht gesagt. Es gibt Frauen, die sind viel aktiver und auch initiativer als Männer. Ich sage aber, dass Männer wesensmäßig an ihrem Potenzial vorbeigehen, wenn sie zu passiv sind. Ja, das ist nicht etwas gegen die Frau, sondern ist was für den Mann. Zieh dich nicht zurück, ruh dich nicht aus auf der Aktivität deiner Frau, der Initiative deiner Frau. Es gibt Männer, die sind innerlich wie gelähmt. Frauen sind, bekennen wir, in vielem oft schneller als wir Männer, oder? Ja, sie haben ihre Intuition, sehen sofort die Landkarte und wir sind auf dem Punkt. Ja, so, wo sind wir denn jetzt? Müssen wir erstmal orientieren, das ist ja kompliziert. Aber umso größer ist die Versuchung, dass wir uns als Männer zurückziehen und das die Frau machen lassen. Nein, das geht schief. Wir sind da auf Ergänzung angewiesen. Ihr Männer, ich sage euch nichts Neues, wenn ihr eine Frau haben wollt, dann müsst ihr es ihr sagen. So. Wäre gut, wenn ihr den Mund aufmacht. Ja, so geht das. Oder wenn ihr eine Frau habt, dann müsst ihr immer mal wieder um sie kämpfen. Hand anhalten geht vom Mann aus. Versöhnung, aufeinander zugehen, Grenzen setzen, da gibt es vieles zu sagen. Initiativ werden in deiner Familie. Erlaubt mir vielleicht einen ungewöhnlichen Gedanken am Rand. Gott hat ja alles erschaffen, Körper, Geist und Seele. Und es gibt ja auch unserem Körper eine besondere Würde. Ja, mein Körper, alles was an dem Körper dran ist oder auch nicht dran ist, kommt von Gott. Wir tun oft so, als sei der Körper nur ein Gefäß für die Seele. Es ist egal, wie du mit ihm umgehst, was du mit ihm machst. Aber Leiblichkeit hat eine tiefe göttliche Würde. Heute Mittag Mittagessen hat eine tiefe göttliche Würde, mit diesen Sinnen zu schmecken. Ja? Und der Körper des Mannes ist in stärkerer Weise auf Initiative ausgerichtet als die Frau. Angefangen von den Muskeln und dem ganzen Körperbau nach draußen zu gehen, zu kämpfen und etwas zu initiieren. Und der weibliche Körper ist eben etwas stärker darauf ausgelegt, Leben zu empfangen und zu nähren. Dafür braucht man kein Biobuch, oder? ja, um zu erklären, dass da etwas in der männlichen Sexualität auf Initiative ausgelöst ist, ausgelegt ist und in der weiblichen Sexualität eher etwas auf Empfangen. Und darin wird, glaube ich, auch, das hat Gott so gemacht. Und darin ist etwas ausgesagt über das Wesen des Menschen, allein vom Körperbau des Schöpfers, Initiative und Empfangen. Es war nur eine These, kleiner Ausflug in der Predigt, könnt ihr auch drüber nachdenken, müsst ihr nicht eins sein. Dritter Punkt, sehr interessant, hier im Text wird gesagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird sich an seine Frau, seiner Frau anhängen oder übersetzt binden, ja, an sie binden. Das Wort sich binden an ist biblisch höchst bedeutsam. Jedes einzelne Wort ist Wesen, also es braucht ein Studium, um das zu verstehen. Ja, nicht drüber zu lesen. Ein Bündnis. Unser Gott ist ein Gott, der Bündnisse macht. Derjenige, der auf dich zugeht, der dir sagt, wie er ist, und er steht zu seinem Wort und es wird so bleiben. Himmel und Erde werden nicht vergehen, aber mein Wort wird bestehen. Das ist der Bündnisgott. Ja. Sommer und Winter wird nicht aufhören. Ja, und ich, als Zeichen gebe ich euch meinen Regenbogen. Und du kannst dich auf diesen Gott verlassen. Er ist ein Gott der Bündnisse, ja. Und hier wird nicht gesagt, ja, also der Mann, der soll auch die Fähigkeit entwickeln, Bündnisse zu machen. Hier wird nicht gesagt, er besucht seine Frau, schläft mit ihr und geht wieder. Das war aber mal eine Nacht. Ja, sondern er geht einen Bund ein. Und ich nenne diese Eigenschaft Bundestreue eingehen und halten. Das ist sowas Schönes. Wenn mir hier sagt, wie eng das ist, ihr lieben Frauen, dann habt ihr es nicht verstanden, dass es um euch geht. Mann und Frau sind auf unterschiedliche Art und Weise Abbild Gottes und Gott ist der Bundestreue Gott. Ihr Lieben, wer ist öfter untreu, Mann oder Frau? Es stimmt leider, Mann ist öfter untreu. Wir neigen leichter dazu. Auch aufgrund dessen, wie wir sexuell ticken, sind wir leichter zu Untreue verführbar. Aber hier wird ausgerufen, deine Berufung als Mann ist treu zu sein. Deine Berufung als Mann ist einer zu sein, der seine Versprechen hält. Der überhaupt Versprechen geben kann, weil er mutig ist, sein Wort zu geben. Und nicht so jemanden, der gar kein Wort gibt, weil er nicht bereit ist zu sagen, was er will. Ja. Ein Mann ist jemand, der seine Versprechen hält, auch gegenüber seinen Kindern. Der seinen Kindern Stabilität gibt und nicht das Gefühl, ach, wenn der Papa etwas sagt, ist doch sowieso egal, ob er es sagt. Der seiner Frau Stabilität gibt, auch in den kleinen Dingen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Der nicht sagt, wenn du mal nicht mehr so schön bist, dann suche ich mir eine neue. Bei uns Männern ist das stärker angefochten. Ja. Wir leben in einer Zeit, wo wir angefangen von Politikern bis ins Private eine Erosion erleben von Bündnistreue. Und wir meinen, wir wären cool und modern, wenn wir gar keine Bündnisse eingehen. Aber so sind wir nicht geschaffen. Wir halten das nicht aus ohne Bündnisse. Einer bezahlt immer den Preis, ob er es jetzt sagt oder ob er sich als modern erklärt. Nö, ich habe da kein Bedürfnis, mach mal. Viele Männer unterschätzen, wie wichtig diese kleinen Dinge, diese Stabilität im Kleinen für Frau ist. Sie wollen in den großen Dingen der Mann sein, aber Frau wartet in den kleinen Dingen auf deine Treue. Vierter Punkt, Eltern verlassen auf einem Bein stehen. Darum verlässt ein Mann Vater und Mutter. Da steht nicht, dass er eben wegzieht und seine Wäsche selber wäscht. Ja? Das hat eine viel tiefere Bedeutung, was damit eigentlich gesagt wird. Er steht auf eigenen Beinen und er ist in der Lage, selbstständig zu leben. Lass es mich so sagen, Männern, denen das nicht gelingt, wird es sehr schwer fallen, eine stabile Ehe zu führen. Und nicht selten, gerade auch in unserer Zeit, sind die Männer diejenigen, denen die Ablösung aus dem Elternhaus und die damit verbundene Risiko schwerer fällt. Da steht manchmal natürlich auch eine Frau im Hintergrund, die sich Mutter nennt, aber das ist mal ein anderes Thema. Wir leben in einer Zeit, wo die Ablösung der Kinder aus dem Elternhaus immer seltener gut gelingt, weil viele Eltern die besten Freunde ihrer Kinder sein wollen. Auch noch in dem Alter. Das heißt, da gibt's nichts mehr zu rebellieren, das sind doch meine Freunde, die mich verwöhnen. Ja, dann kifft der 41-jährige Vater eben mit seinem Sohn. Ist doch nichts dran, ist ja ein alter Hippie. Und werden Freunde. Warum soll der denn dann ausziehen? Warum soll der rebellieren? Der hat mir das doch gekauft. Eine pubertäre Ablösung ist wichtig. Auch eine rebellische Phase ist mal wichtig. Und auf eigenen Beinen zu stehen, ist mal wichtig. Du musst fähig sein, dein Leben selber zu verantworten und selber dazu zu stehen. Eben Mann zu sein, das ist deine Berufung. Und ihr lieben Männer, das sage ich mit einem Erbarmen, weil ich weiß, wie schwer das ist für einige. Nicht nur als du musst, sondern das ist unsere Berufung. Und was ist der nächste Schritt? Ja. Und die letzte Eigenschaft, die ja, dienend lieben, dienend leiten, die deute ich nur noch an. Ja, ich lese das vor, was hier in 1. Petrus 3 sind. Ihr Männer müsst auch euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Spannend, ja. Okay, Männer, ihr habt genug zu arbeiten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hole jetzt die Frauen rein und ihr könnt Kaffee trinken gehen. Ja, das ist gut. 5 Erbteile der Frau. Und ich springe gleich in den Bibeltext von eben rein und starte mit dieser Aussage, der schwächere Teil. Der schwächere Teil, ja. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Boah. Hier steht wörtlich, sie ist das schwächere Gefäß. Die Frau wird im Neuen Testament wiederholt als Gefäß bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr das gut findet oder nicht, aber es ist so und ich muss darauf als Exeget eingehen. Wenn man heute an ein Gefäß denkt, an was denkst du? Mir als Mann fällt als erstes Tupper ein, ja, aber weit gefehlt, ja. In der Antike war ein Gefäß aus Ton oder Porzellan. Und was ist wertvoller, ein starkes Gefäß oder ein schwaches? Eine dickwandige Vase oder eine dünnwandige Vase? Was ist wertvoller? Eine dünnwandige, klar. Feines Meißner Porzellan zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man mit dem Hammer dagegen klopfen kann und es geht nicht kaputt. Das ist nicht der Sinn von Meißner Porzellan. Trotzdem ist es total wertvoll. Ja, es ist zerbrechlich, eben weil es kostbar ist. Weil es so kostbar ist, ist es zerbrechlich. Und wenn man nun mal in ein römisches Museum geht, da war es genauso. Die wertvollsten Gefäße waren fein und filigran und nicht dickwandig. Das heißt, hier wird nicht gesagt, die Frau hat es halt weniger drauf als der Mann. Das darfst du nicht hören als Frau. Sondern hier wird gesagt, sie ist etwas Kostbares, etwas Zartes. Zartheit als Stärke in unserer Gesellschaft. Was sagt die Gesellschaft dazu? Schwierig, oder? Als eine Würde, meine Zartheit als Würde. Schaut, ich habe euch dieses Bild mitgebracht von einer japanischen Vase, Teeschale. Ihr kennt das vielleicht, wo die Bruchstellen in einer so schön gebrochenen Teeschale mit Gold ausgekleidet wurden. Ich finde es eine wunderschöne Metapher, wie Gott auch in unserem Leben wirkt. Das Teil wäre weniger schön, wenn es nicht auch gebrochen wäre, wenn es nicht da auch Risse gäbe. Und Gott kleidet sie aus mit diesem Gold und ich muss keine Angst haben, dass ich an dieser Welt zerbreche, sondern Gott kleidet meine, Gott passt auf meine Zartheit, dieses Schwächere auf. Aber bist du versöhnt als Frau, dass du das schwächere Geschlecht genannt wirst, nicht als weniger wertvoll, sondern einfach so ist es in unserer Seele, wenn wir miteinander, ja. Ein zweiter Punkt, ich habe mich gefragt, warum steht das Wort Gefäß da? Da habe ich lange drum rumgedacht, diese Woche, könnt mich ja korrigieren. Ein Gefäß macht 2 Sachen. Einerseits kann was aufnehmen, was hineingelegt wird und es bietet Raum für etwas. Ich habe mal das Erste, was über Eva in 1. Mose 3 ausgesagt wird. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Mutter alles Lebens. Ich glaube, dass Frauen eine Fähigkeit haben, das zu kultivieren, was ich mal den Herzensraum nenne. Es gibt ja diesen äußeren Raum, aber es gibt auch diesen Herzensraum. Und was ist der Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause? Männer bauen Häuser, Frauen schaffen Zuhause. Und kann man das gegeneinander fahren? Nein, das sollte man nicht gegeneinander fahren. Es gehört zusammen. Ja, eine Beheimatung. Das ist sicherlich nirgendwo so greifbar wie in einer Mutter. Und ich komme nochmal zurück auf unsere Geschöpflichkeit. Eine Mutter, die dem entstehenden Kind buchstäblich die Heimstätte in ihrem eigenen Leib gibt. Auch hier wird der leibliche Körper ist so gebaut, dass er zu einem Ort werden kann, wo ein Mensch entstehen kann, wo ein Mensch heranwachsen. Wir sind alle in dem Leib einer Mutter geformt. Das ist unglaublich, wie tief Gott das einem Menschen in seine Identität hineinschreibt, diese Fähigkeit. Und unsere Gesellschaft vernachlässigt das so. Weil sie nicht weiß, es ist geschöpflich und kein Schöpfer hat, dem sie dankt, erfindet sie sich selbst und wird dabei krank. Diese Mütterlichkeit ist nicht nur etwas Biologisches, dass ich das nicht reduziere. Es kann auch von Frauen gelebt werden, die gar keine leiblichen Mütter sind. Diesen Herzensraum geben, damit andere Menschen überhaupt überleben können. Du hast einen Raum in meiner Seele. Emotional. Und vom Herzen her. Dritter Punkt. Austragen und bewahren. Die Idee des Gefäßes ist ja auch, die Frau empfängt etwas und hat eine Fähigkeit, das Empfangene auszutragen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich denkt auch hoffentlich nicht, dass ich alles reduziere auf Leiblichkeit. Nein, nein, nein. Ich gebrauche nur das als Bild. Wie der Leib gebaut ist, ist geistlich auch zu deuten. Es ist doch etwas Bedeutsames, dass eine Zeugung von einem Menschen nur zustande kommt, wenn der Mann etwas von sich gibt und die Frau etwas von empfängt. Sonst läuft es doch ins Leere. Und das ist nicht nur sexuell so, sondern in vielen anderen Lebensbereichen. Sexualität ist nur ein Ausdruck für viele andere Bilder. Es ist oft ein Mann, der die Initiative ergreift, aber es ist eine Frau, ein Gegenüber, die es empfängt. Und damit meine ich die Fähigkeit, in Geduld und Wärme etwas auszutragen. Ich habe mal über Maria wird das gesagt. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, das ist eine spezielle Fähigkeit von Frauen. Zu hören, über viele Jahre Linien zu sehen, die Männer, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist eine Fähigkeit. Ich bin nicht dabei zu typisieren, alle Männer sind so und alle Frauen sind so. Aber es gibt diese Qualität der Frau, den Herzensraum zu kultivieren und mit etwas schwanger zu gehen, etwas auszutragen. Auch diese Fähigkeit zu haben, Schmerzen dabei zu empfangen, zu haben, was weh tut, etwas, was kostet, aber wo etwas zur Entbindung kommt über Zeit. Nicht nur biologisch, sondern auch geistlich. Das ist eine Qualität, die nicht selten Frauen stärker haben als Männer. Und letzter Punkt, Adam schaut sich alle Tiere an und findet keine Hilfe, die ihm entspricht. Und Gott macht ihm eine Hilfe. Und das hört sich schon wieder gesellschaftlich so an. Ey, Hilfe, wer braucht schon einen Helfer, Fußabtreter, so ein Hilfsgeschöpf. Aber hier wird viel mehr gesagt als das. Wir müssen wissen, dass das Wort, das hier steht, Esa ist. Ja, Helferin Esa. Und Gott lässt sich anbeten als Eben-Eser, der Stein der Hilfe. Er schickt seinen Heiligen Geist. Und welchen Namen hat der Heilige Geist? Der Helfer. Denke nicht als Helferin im Sinne von Gesellschaft, sondern denke im Sinne Gottes. Er nennt sich der Helfer. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Als eine ganz besondere Würde. Und wir müssen umdenken. Helfer. Und wir Menschen denken oft, unser Leben dreht sich um uns selbst. Ich habe den Verdacht, dass Frauen es öfter stecken, dass das Leben für andere da ist, dass Hingabe ein größerer Wert ist, weil sie Hilfe sind. Du musst mal eine Mutter von einem behinderten Kind sehen oder überhaupt eine Frau, die ein Kind kriegt. Das ist doch etwas tief in einer Frau angelegt,
was Männer nicht können.
Ja. Aber das bedeutet auch, ihr Männer, Frau will um Hilfe gefragt werden, will einbezogen werden, auf Augenhöhe, will eingenommen werden in unsere Abenteuer. Und es braucht Demut, das zuzulassen, als jemand, der gesehen wird, als ich brauche Hilfe, ich brauche Ergänzung. Das kratzt keinen Zacken aus meiner Krone. Bin ich so demütig als Mann, mir helfen zu lassen? Ist ja auch krass, der weibliche Körper ist gebaut für einen anderen Menschen, ob er je ein Kind bekommt oder nicht. Und das war für mich in meinem Mannsein eine Ernüchterung zu merken, meine Frau kann stillen und ich nicht. Das war eine Nummer. Ja, ich werde jetzt gerade nicht gebraucht, ich störe jetzt hier eher. Spannend. Aber da gibt es eine Zeit, wo ich als Mann gebraucht werde. Was ich sagen will, wir Männer sind genauso berufen, unser Leben zu geben wie Frauen. Ja, aber es ist in einer Art und Weise der Frau ins Herz geschrieben, wie es dem Mann nicht eingeschrieben ist, für andere da sein. Und dieses Letzte hier, schön und kostbar. Schaut, als Adam dann wirklich seine Eva sieht, da ruft er aus, jetzt endlich. Wow! Woman, ja, eine Frau. Er sieht ihre ganze Schönheit. Und seit der ganzen Menschheitsgeschichte, seit dem Anfang haben Frauen sich geschmückt. Frauen haben Haare, wie ihr seht, ja, länger als Männer. Und die fallen auch nicht aus. Die haben längere Wimpern. Ich finde, Frauen haben eindrucksvolle Features. Ja, so, wow. Also, auch in diesem schwächeren oder edleren Gefäß springt etwas an von schön und kostbar. Und ich glaube, dass Gott sie zur Hüterin der Schönheit gemacht hat. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir das entdecken. Was wäre die Welt ohne Schönheit? Was wäre die Welt ohne Schönheit? Grau in Grau. Das heißt nicht, dass ihr Männer euch nicht auch mal schön machen dürft, ja? Ja, das heißt es nicht. Ja. Und dieser Gedanke, schön und kostbar, muss man auch wieder nicht verwechseln mit dem komischen Modeedikt, das wir haben, dass jede Frau aussehen muss wie eine 19-Jährige. Das ist damit nicht gemeint. Es ist letztendlich ein Modeedikt, das Mütterlichkeit und Weiblichkeit verachtet. Glorifiziert die Jungfrau. Aber Liebe wird fruchtbar. Und Fruchtbarkeit verändert den Körper. Wenn wir den Frauen sagen, ihr Frauen sollt euch verhalten wie Männer und die Männer sollen sich möglichst weiblich verhalten, das ist krank. Das ist krank. Schönheit und kostbar. Frauen sind zur Schönheit berufen. Das heißt nicht, dass wir uns krank hungern müssen, um schön zu sein. Nein. Ja. Der Kampf gegen Mutterschaft oder das Beschämen von Frauen, die sich entscheiden, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, dieses Belächeln, dieses, du machst doch nichts aus dir, ist ein Kampf gegen den Herzensraum. Das ist im Letzten ein Kampf gegen die Liebe und auch ein Kampf gegen das Leben. Und es ist wert, diesen Kampf zu kämpfen. Und wir Männer müssen aufstehen und unseren Frauen helfen, ihre Identität zu finden in einer Gesellschaft, die Identität so ganz anders schreibt. Ich habe heute Morgen über Grunddimensionen des Seins geredet. Ja. Wir haben beides, Männer, wir haben beides. Wir haben eine weibliche Seite, wir haben eine männliche Seite. Frauen haben eine weibliche Seite, eine männliche Seite. Es ging mir um Richtlinien. Und im Herzen jeder Frau, im Herzen jedes Mannes will er gehört haben, will er hören von seinem Vater. Du bist wertvoll. Und viele haben das nicht gehört. Und wir sitzen als verwundete Menschen hier. Die Wunden tragen auch in unserer Geschlechtlichkeit. Und das Gute ist, dass wir einen Vater im Himmel haben, der das sieht. Und du musst nicht so werden wie dein Vater. Und du musst nicht so werden wie deine Mutter. Du darfst das in den positiven Eigenschaften. Aber in denen, wo du verletzt bist, darfst du lernen von dem Vater im Himmel, von dem jede Vaterschaft ausgeht und der ein Heiland ist und ein Vater der Witwen und Waisen. Und der dich sieht und der sein Wort spricht und der dich aufrichten will und gerade gehen lassen will und den nächsten Schritt für diese Woche hat. Und dafür bete ich. Ja, wir gehen in eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die gemeinsam auf Augenhöhe anbeten und
einander ehren und wertschätzen und hineinkommen das und in einer Gesellschaft zum Segen werden, nicht als Besserwisser, sondern als Diener und Hinweiser auf Jesus hin. Amen. Und dafür möchte ich noch beten. Lieber Herr, danke, dass du uns nicht allein lässt mit all dem von Mann und Frau. Das waren ja nur Anregungen und das überfordert uns schon. Bete, dass du übersetzt und dass du da bist als derjenige, der Identität wirklich spricht. Heile Identität. Und dass du erlöst von Wunden und heilst und aufrichtest und segnest zu deiner Ehre. Amen.